Und gerade an diesem Stolz mangelt es uns. Im Land der ungesühnten Gruppenvergewaltigungen, im Land des Deutschlandflaggenverbots, auf der großen Demo gegen rechts. Also damals der oder die Moderatorin nochmal explizit darauf hingewiesen. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. So, ich fühle mit Höcke, Björn Höcke, dem Chef der AfD in Sachsen, der in diesen Minuten vor Gericht steht, für einen Satz. In Deutschland steht man vor Gericht, wenn man sich sprachlich, wie soll man sagen, politisch inkorrekt oder eben nicht genehm äußert. Ich fühle insofern besonders mit, als ich selbst selbst vor Gericht stand für einen Satz, für den Satz, der Transgenderismus gehört ausgerottet. Höcke führt den Satz, alles für Deutschland. Und ja, was lässt sich dazu sagen? Dazu lässt sich sagen, dass wer Leute leichtfertig Nazi nennt, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und ich hatte das schon öfters erzählt, dass ich nie verstehen konnte. Als ich Teenager war, es gab die Jungs in meiner Klasse, die dauernd diesen Mülleimer gekritzelt haben und das Männchen und eben ein über dem Mülleimer zwischen Männchen und Mülleimer einschwebendes Hakenkreuz. Tag aus, Tag ein, diese Hakenkreuz-Kritzeleien oder ein Hakenkreuz irgendwo hingemalt, um es dann durchzustreichen. Wenn ich etwas verabscheue, habe ich mir schon damals instinktiv immer gesagt, wenn ich etwas verabscheue, dann male ich es nicht. Aber sie verabscheuen es nicht, meinem Dafürhalten nach. Ich glaube wirklich, Linke verabscheuen das Hakenkreuz nicht. Sie ziehen daraus Energie, dunkle Energie, Selbstbestätigung. Sie brauchen das Hakenkreuz als Bestätigung nicht, so zu sein. Ja, und wenn eine Losung wie Alles für Deutschland, die sich in unzähligen Zeitungsartikeln findet, möglicherweise in der Werbung, es ist ein Satz, der viel zu gebräuchlich ist, um sich nicht automatisch auch in die gesprochene Sprache zu schleichen. Unsere Sprache ist älter als die Nazis. Deutschland ist mehr als Hitler-Deutschland und wer einen Film sieht und über Nazi-Deutschland ein Buch liest, über die Schrecken, wie Berichte, nochmal sich vor Augen hält. Es liegt durchaus nahe. Ja? Hier hat etwas stattgefunden, was nicht verziehen werden kann, ist der erste Instinkt. Deutschland als Land darf nie verziehen werden. Auf Deutschland stolz sein ist nicht möglich. Und ich kenne dieses Gefühl. Und für mich hat sich das erledigt mit Papst Benedikt. Für mich als Katholiken, wenn Gott einen Papst aus diesem Volk beruft, 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ziemlich genau 60 Jahre danach sogar, wenn Gott das tut, dann habe ich insbesondere als Katholik wieder allen Grund, stolz auf mein Land zu sein. Und gerade an diesem Stolz mangelt es uns. Im Land der ungesühnten Gruppenvergewaltigungen, im Land des Deutschlandflaggenverbots, auf der großen Demo gegen rechts. Also damals der oder die Moderatorin nochmal explizit darauf hingewiesen, bitte keine, wir verzichten auf Flaggen, auch die Deutschlandflagge, bitte nicht, ist nicht, soll nicht gezeigt werden. Man sah auch keine. Man sah die Regenbogenflagge. Und man sieht, irgendwas brauchen die Menschen. Du findest nicht den Menschen, der weniger stolz ist oder weniger überzeugt von irgendeiner Sache. Was die Menschen heute an zu wenig Stolz auf Deutschland in sich tragen, auf gesunden Patriotismus, einen gesunden Stolz auf das Land, das haben sie, kompensieren sie eben mit der Regenbogenreligion. Uns mangelt es an Stolz. Wenn du kritisierst, provokant, zum Beispiel eine Gruppenvergewaltigung oder andere Schandtaten durch Migranten und du explizit darauf hinweist, dass es eben Migranten sind, den Hass, den du zu spüren bekommst, der ist haarsträubend. Warum? Warum ist das so krass? Warum ist das so krass? Ja, weil es am Kern der Überzeugung dieser Menschen angreift. An der Überzeugung, die da lautet Toleranz über alles. Ja, die Losung der säkularen Extremisten, die sich in Opposition zu diesem imaginären, allgegenwärtigen Adolf Hitler festmacht. In Opposition zu diesem allgegenwärtigen vermeintlichen Faschismus. Das ist ihre Überzeugung. Und auch nur die ansatzweise Kritik an Ausländern in dem Fall, an der Losung Toleranz über alles, bringt ihr Blut zum Kochen. Es ist der blanke Wahn. Uns mangelt es an Stolz. Nicht dem Stolz der Todsünde, dem Respekt gegenüber, den Vorfahren. Ist natürlich schwierig, aber wie gesagt, wir haben einen Papst bekommen aus diesem Volk. So, ich war, ich glaube, es war Sonntagabend, Livestream in der australischen Stadt Sydney, gab es nach einer Messerattacke am Samstag. Achso, richtig, samstags gab es die Messerattacke, ich lese es von Cutnet. Sonntag einen Angriff in der Kirche Christ the Good Shepherd im Vorort Wakeley. In einem Livestream die Messerattacke in den Videos zu sehen, wie sich ein schwarz gekleideter Mann sich dem orthodoxen Bischof Marmari Emanuel rasch nähert und dann offenbar mehrfach auf ihn einsticht. Sofort kommen mehrere Mitglieder der Gemeinde zu Hilfe und dürften dadurch das Leben des Bischofs gerettet haben. Es gibt einige Verletzte nach dem Angriff. Der Angreifer wurde festgenommen. Auf dem Video ist auch klar zu sehen, wie der Angreifer, ist auch ein bisschen seltsam, wie der Angreifer den arabischen Spruch Allahu Akbar gerufen hat. Laut Bild haben auch Zeugen dies bestätigt. Viele Medien im deutschen Sprachraum verschweigen derzeit dieses Detail. Es ist ein sehr bekanntes Gesicht, dieser Bischof. Ich kannte ihn ebenfalls aus Videos. Ich weiß nicht, aus solchen Short-Videos auf TikTok, Insta, YouTube, wo auch immer. Ich weiß es nicht mehr genau. Mittlerweile gibt es die Shorts ja überall. Wahrscheinlich habe ich den eher auf TikTok gesehen. Ein charismatischer Mensch, sehr konservativ, könnte man sagen. Vielleicht auch mitunter provokant. Was mich überrascht hat, war, wie schnell die Gläubigen bei ihm waren. Und das ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Ja? Man nähert sich ungern einem Menschen mit Messer. Das ist extremst gefährlich. Messer sind, in der Regel gibt es da Tote. Die Gläubigen sind sofort regelrecht die gesamte Gemeinde, also es war eine richtige Bewegung, nach vorne gestürmt. Das Messer, das muss klein gewesen sein. Ich habe das nicht wirklich erkennen können auf dem Video. Aber das schmälert eigentlich nur wenig den Mut der Gläubigen. 16 Jahre alt, Tatverdächtiger. Die Polizei erläutert, dass er mit Vorsatz gehandelt habe. Er sei auch schon zuvor polizeibekannt gewesen. Ja. Der Bischof befindet sich im Krankenhaus und musste notoperiert werden, scheint aber nicht in Lebensgefahr zu sein. Ein Priester, der ebenfalls angegriffen worden war, hatte ebenfalls Verletzungen an Kopf und Schultern. Zeigt mir, da sind wir wieder beim Punkt. Zeigt mir den, welche Religion war dieser 16-Jährige? Gut, jetzt hatten wir es ja schon mit Allahu Akbar Aber der CNN-Artikel, von dem ich gehört hatte, ja, es wird als ideologisch begründetes Hassverbrechen verbucht von den dortigen Behörden. Und klar, würde man wetten, würde man sein Haus drauf verwetten müssen. Klar, ein Moslem. Aber es wird wenig kommuniziert. Von den Altmedien zumindest. Niemand fasst man mit sanfteren Samthandschuhen an, wie die Muslime. Man hat Angst vor ihnen regelrecht. Die Christen fürchtet niemand. Die Christen fürchtet niemand, die Juden fürchtet niemand, die Hindus fürchtet niemand. Vielleicht fürchten einige noch so ein bisschen die chinesischen Kommunisten. Ja, ich hatte ja letzte Woche damit geendet, mit der Äußerung der evangelischen Frauen zum Selbstbestimmungsgesetz. Lass mich da nochmal ran. Den Blick hin zu Orkus wagen. Ein erster Schritt in Richtung Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Die evangelischen Frauen in Deutschland begrüßen den Beschluss zur Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes. Es passt auch so ein bisschen auch zu unserem Thema. Ja, es ist auch ein Kompensieren von, ja, Werthaftigkeit und Moral, die sie verloren haben, sowohl für ihr Land als auch für ihre Religion. Nach intensiver Diskussion und unter Einbeziehung zahlreicher Stimmen aus der Zivilgesellschaft hat der Deutsche Bundestag am Freitag das Selbstbestimmungsgesetz in Bezug auf den Geschlechtsantrag beschlossen. Die Vorsitzende der evangelischen Frauen in Deutschland, Angelika Weigt-Blättgen, begrüßt den Beschluss. Die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes ist ein theologisch wie menschenrechtlich gebotener Schritt, der einen Paradigmenwechsel von der medizinischen Pathologisierung hin zur Selbstbestimmung von Trans-Stern, intergeschlechtlichen und nicht-binären Personen markiert. Angelika Weigt-Blättgen, die Frauen. Weiß ich nicht, kommt mir so ein bisschen so vor, die Frauen in kirchlichen Leitungspositionen und überhaupt aus dem Dunstkreis eben dieser völlig entchristianisierten Kirchensteuer-Zombie-Gerippen-Körper, das sind ja irgendwie Namen, die man geradezu ausgestorben glaubt. Ja, ich meine, Name wie Zweigt, wie nehmen wir Weigt, Blättgen, ein Name wie Stetter-Karp. Das sind Damen, Stetter-Karp ist die Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, wie sie sich nennen. Das sind Namen, die klingen für deutsche Ohren mitunter, ich weiß nicht, fremder als Mohammed. Mal überspitzt formuliert. Aber wenn wir ehrlich sind, wer Zeitung liest, also insbesondere die Boulevardpresse, der wird öfter von Said Ali und Hassan lesen als von Irma, Eva, Maria und Andrea. Es ist eine Subkultur, wenn man so will. Eine Subkultur kann mächtig sein oder halt eben nicht mächtig. Ja. Diese ist aber, wie gesagt, sowohl spirituell in meinen Augen, wie wahrscheinlich auch biologisch mehr oder weniger kastriert, nicht wirklich biologisch kastriert, aber kinderarm, kinderlos, verheiratet, ja, mit dem Kaffeegeruch in Gängen der Institutionen, die Weigt-Blättgens und Stetter-Karps. Ja, verheiratet mit eben mit, ja, dem Kaffeegeruch und überhaupt den Institutionen, für die sie ihre Zeit opfern, ihre Lebenszeit. Und ich muss an unsere Gemeindereferentin denken, die ist ein Jahr jünger als ich. Keine Kinder und glaubt an mehr als zwei Geschlechter, an eine schmelzende Erde. Und ihre Zeit geht dahin, unser aller Zeit geht dahin. Das ist klar. Aber zu viele, schlicht zu viele von den Irmes und Anna Marias und Theresias leben eben im Schatten des Regenbogenlandes und verblühen, ohne Frucht zu sehen. Das große Verblühen. Je älter man wird, desto mehr achtet man auf die Jahreszeiten. So kommt es mir vor. Ich habe das Gefühl, jedes Jahr nehme ich stärker und intensiver die Jahreszeiten wahr, achte nochmal mehr auf den Jahreszeitenwechsel, auf wie schnell geht's los an den Bäumen mit den Knospen. Und als Kind sieht man sich nach Sommer und den Festen. Ja, man übersieht den großen Bogen, man lebt im Moment und hat keinen Blick für den Wandel. Und es ist mir, finde ich, dieses Jahr nochmal besonders stark aufgefallen. Die Bäume blühen so kurz. Es ist eine so kurze Zeit der Blüte. Auf dem Weg zur Kirche, beziehungsweise auf dem Weg zur Schule. Ich komme tagsüber am Tag mitunter sechsmal oder öfter manchmal gar an dieser Straße vorbei. Corinna Straße in Berlin am Prenzlauer Berg. Fast alle, die vorbeikommen, machen dann Bilder. Und es sind keine zwei Wochen, wo in dieser Straße die ganzen Bäume blühen. Das ist wunderschön. Schlappe zwei Wochen und zack, fällt der Kram ab. Eine ganz kurze Zeit der Freude, der geschlechtlichen Vereinigung sozusagen. Und schon ist es vorbei. Und der Rest des Jahres geht drauf, um Energie zu sammeln für die Frucht. Und kaum ist die Frucht da, stirbt das Blattwerk schon ab. Und es beginnt der Tod. So, das nur als kleiner Exkurs zu Weichtblättgen und Städter Irmkarp. Die Verabschiedung des SBGG ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen der Zivilgesellschaft, dass die Notwendigkeit der Zivilgesellschaft, merkt ihr das? Es kommt aus der Zivilgesellschaft, dieses Gesetz. Und bis zu einem gewissen Grad haben sie recht. Es ist nicht unbedingt ein von oben auf doktrinierter Ismus, der Transgenerismus. Es kommt natürlich, ist es gebackupt von den Regenbogenwahnsinnigen. Ist es unterstützt von säkularen Extremisten? Dass die Notwendigkeit unterstreicht, Menschen in ihrer geschlechtlichen Identität anzuerkennen und zu unterstützen, statt sie zu diskriminieren. Man könnte hier hinter jedem Satz stehen bleiben eigentlich. Das ist ein Wahnwitz. Das ist ein Diktat, 10. Klasse Hölle, Gymnasium der Hölle. Und der Oberdämon ist der Studienrat. So, jetzt pass auf. Die evangelischen Frauen sehen in der Streichung des Paragraph 13 Absatz 5 des Selbstbestimmungsgesetzes, der die automatisierte Datenweitergabe an Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden vorsah, sowie in den vorläufigen Regelungen zur Elternschaft, wichtige Schritte, die die Rechte und den Schutz der betroffenen Personen stärken. Habt ihr es verstanden? Wo sie sonst niemals sich an Datenweitergabe oder dem starken Staat, wo sie sich sonst niemals an dergleichen stören, ja, wo sie sich sonst niemals an Freiheit, für Freiheit einsetzen, behördliche Macht kritisieren. Hier tun sie es. Hier tun sie es. Und wieder sehen wir, jeder Mensch hat einen Herrn. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ja, Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ja, auch diese klare Sprache hier aus dem Evangelium. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Transgenderismus hat den Homokult als goldenes Kalb säkularer Extremisten abgelöst. Und hier hängen nun, das ist der neue Herr der säkularen Extremist*innen. Hier hängen nur die Herzen dieser Leute dran. Und man hätte sich eigentlich, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass es einmal etwas Jämmerlicheres geben würde als den Homokult, dass der Homokult noch einmal abgelöst würde von einer noch mal mehr menschlichen Natur und letztlich die Liebe verachtend. Ja, aber der Transgenderismus ist eben auch nur die ultimative Folge. Die Folge muss, wenn ich Liebe von Leben trenne, wenn ich Sex von Leben trenne, als nicht mehr verwandt sehe, dann kannst du logischerweise auch auf dem Amt per Sprechakt dein Geschlecht wechseln. Und das ist nicht schön. Ich habe gestern noch mit Alexander Wallasch telefoniert. Was heißt gestern? Wir telefonieren. Viel und täglich. Ich habe in ihm einen guten Freund gefunden. Und wir sehen da gerade jetzt zum Beispiel, was Glaube, Spiritualität angeht, die Dinge völlig anders. Aber er meinte, er war in seiner Heimat gerade unterwegs, in den Straßen, aus denen er kommt. Und die Menschen, sagt er, sind alt geworden, sie sind hässlich geworden, alles ist ein bisschen schäbiger geworden. Das ist Deutschland. Wir sind im Niedergang begriffen. Und warum? Eigentlich nur aus einem Grund. Er meinte noch zu mir so, hey Julian, weißt du was, was dich von mir unterscheidet? Du denkst noch immer, du bist der König der Welt. Und er ist älter. Und das ist das, was das Alter ausmacht. Man weiß, man ist nicht mehr der König der Welt. Es hängt nicht mehr alles von einem ab. So ungefähr hat er das ausgedrückt. Man erkennt, dass man dass es nicht mehr aufwärts geht sozusagen. Aber warum? Gesellschaftlich? Na, aus diesem einen Grund. Zu wenig Früchte, zu wenig Leben. Ganz einfach zu wenig Leben. Wir würden keine Fahrradwege in Peru finanzieren. Wir würden keine Gendersterne in China finanzieren. Hätten wir eigene Kinder. Ganz einfach. Gleichzeitig erkennen die evangelischen Frauen, dass der Gesetzgebungsprozess von einer intensiven und teils kontroversen Debatte begleitet wurde, die auch transfeindliche Ressentiments zutage gefördert hat und befördert hat. Susanne, pass auf, das ist es. Susanne Karl Passot. K-A-H-L Passot-T-H. Karl Passot, stellvertretende Vorsitzende der evangelischen Frauen in Deutschland, mahnt: Diese Entwicklungen erinnern uns daran, dass der Kampf gegen Diskriminierung und für eine inklusive Gesellschaft eine fortlaufende Aufgabe bleibt. Der Beschluss des SBGG ist ein Meilenstein auf diesem Weg, doch das Engagement darf hier nicht enden. Während die evangelischen Frauen die positiven Veränderungen begrüßen, die durch das Gesetz erreicht wurden, bleiben die evangelischen Frauen kritisch gegenüber Aspekten, die hinter der Menschenrechte, hinter den menschenrechtlichen Standards zurückbleiben. Einige Aspekte bedürfen weiterer Aufmerksamkeit und möglicherweise der Nachbesserung, um sicherzustellen, dass das Gesetz und seine Anwendung, dass die Selbstbestimmung und die Würde aller Menschen vollumfänglich respektiert. Was genau meinen diese kranken, ein bestimmtes Wort verkneife ich mir, Weiber tatsächlich. Ihr Ziel ist offensichtlich ebenfalls auch gegen den Willen der Eltern, Kinder kastrieren sich lassen, Kinder zu erlauben, dass Kinder sich kastrieren lassen dürfen, dass Kinder Hormone nehmen. Es wird so sein. Das ist diese Verschwurbelei, die darauf hinweist, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Mama mia. Gestern, ich habe ein Bild gesehen, die ganz moderne Regenbogenflagge mit dem Dreieck. Ja? Ihr kennt sie, nehme ich an. Vor einer evangelischen Kirche. Und auf der Flagge stand Amen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Offensichtlich nicht. Ich wünsche euch allen eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende. Schweigt nicht. Wir hören einander. Auf ganz bald. Tschüss. She's got COVID-19, she's tucked in all alone. She's tucked in toweling with a socks on.